Hallo und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Radio Spezial. Heute stellen wir euch so ein bisschen detaillierter ein Startup aus Berlin vor. Das hat weder so wirklich mit den Apps noch hundertprozentig mit der digitalen Welt zu tun, aber vielleicht möchtet ihr euch gerne selbst vorstellen.
Genau, Hans Stiel ist mein Name von Bona Verde. Wir haben Bona Verde hier in Berlin gegründet mit der Idee, die Kaffeewelt zu revolutionieren. Das heißt, wir haben auch einen Tech-Ansatz. Wir wollen nämlich eine Online-Plattform schaffen, ein Marketplace, auf der Konsumenten direkt, wirklich unmittelbar, direkt beim Farmer kaufen können, also bei den Erzeugern aus den Erzeugerländern. Im Moment 12 Farmer gelistet, mit denen wir live gehen. Das Ganze erstmal nur am Produkt Kaffee aufgezogen. Das heißt wirklich direkt auf Rohkaffee spezialisiert. Rohkaffee deswegen, weil wir eine Maschine entwickelt haben. Das ist der Offline-Part zu unserer Story und ganz was anderes als ganz ein anderer Approach als die viele sonstige Startups in Berlin, die vorwiegend Apps und Online-Tech machen, haben wir wirklich eine Offline-Maschine entwickelt. Da sind mit der 2 Jahre jetzt unterwegs gewesen, um zu testen, was Konsumenten brauchen, was technisch möglich ist und wie man wirklich Rohkaffee an Endkonsumenten aussteuern kann. Da haben wir viel gelernt und sind jetzt echt auf der Zielgeraden Richtung Markteinführung. Wir starten heute unsere Kickstarter-Kampagne, um unser Produkt vorzuverkaufen. Das heißt, keine Crowdfunding-Kampagne wie in Berlin üblich Zeitmatch oder Campanisto oder dergleichen, sondern wirklich Produktvorverkauf. Wir bieten also unser Produkt online an. Ihr könnt es kaufen, könnt es unterstützen und wenn das, wie bei Groupon ungefähr, wenn das gesamte Funding zustande kommt, da haben wir die Möglichkeit, unsere Minimum Order Quantity, das heißt das erste Lot, sozusagen richtig zu produzieren und dann eben auch auszuliefern an euch Kunden.
Sehr schön. Das bedeutet, ihr habt praktisch 2 Teile, wenn ich das richtig verstehe. Das eine ist eure Maschine und das andere ist praktisch die Lieferung direkt vom Kaffeebauern.
Genau, das ist völlig richtig. Wir haben diese Maschine, die wir als Offline-Produkt in den Markt bringen. Darauf fokussieren wir uns auch total. Das Ganze ist aber quasi, wenn du so willst, der Enabler für das Business Model, aber vor allen Dingen der Enabler für den Game Changer, den wir anstreben. Nämlich, dass Konsumenten keinen vorgerösteten Kaffee mehr kaufen, wie es heute eigentlich hundertprozentig gang und gäbe ist. Nur sehr wenige Leute rösten ihren Kaffee selber zu Hause. Wir wollen, dass das massentauglich wird, dass sozusagen die 0815 Filterkaffeemaschine, das 20 Dollar oder 20 Euro Exemplar von Mediamarkt, Saturn oder wo auch immer, ersetzt wird durch eine Röstmalbrüh-Filterkaffeemaschine. Weil technisch spricht überhaupt nichts dagegen. Auch Kaffee genussmäßig spricht alles dafür. Es gibt viele Leute, die sagen dann immer, ja, nee, Kaffee muss aber zwischenlagern und muss ausgasen und so weiter. Das ist nicht wirklich wahr. Man kann natürlich Einschätzungen dazu anders haben. Man kann darüber streiten. Es gibt viele Profis, die mit vielen Meinungen abweichen von dem, was wir machen. Aber wir haben glücklicherweise in den 2 Jahren die Erfahrung gemacht, dass unser Kaffee nicht nur wirklich hundertprozentig differenzierbar ist von 0815 Filterkaffee. Ich sage jetzt mal keine großen Marken, aber jeder hat sie vor sich. Sondern außerdem auch noch als wirklich besser, angenehmer, milder empfunden wird. Das waren Blind-Tastings auf Messen. Viele von uns haben uns vielleicht auf der Fashion Week gesehen. Viele von euch haben uns vielleicht auf anderen Veranstaltungen. Bei Hasso Plattner waren wir, bei TechCrunch waren wir. Wir haben also ein paar Sachen ausgestellt und ein paar Leute verköstigt. Und da haben wir ein sehr gutes Feedback bekommen und sind deswegen jetzt sehr zuversichtlich, dass wir über Kickstarter genügend Vorbestellungen verkaufen können, um mit der Maschine in die Serienproduktion zu gehen.
Das ist ja nicht gerade, würde ich mal sagen, eine kleine Order. That's a tall order, würde der Amerikaner sagen, was ihr euch da vorgenommen habt. Also zum einen ist der Kaffeemarkt in Deutschland ja sehr groß und über 4 Milliarden habe ich mir mal angeschaut, 2012, als auch es gibt sehr, sehr starke Wettbewerber, also von einem amerikanischstämmigen Kaffeeröster, der überall in Deutschland nahezu vertreten ist, über irgendwelche Fastfood-Restaurants, die jetzt ihren Kaffee anbieten, bis hin zu Tabs und Kapselmaschinen. Was macht ihr anders als alle anderen?
Wir haben es sehr spitz zugeordnet. Das heißt, wir haben gesagt, wir stellen uns wirklich hundertprozentig gegen Kapseln. Wir stellen uns hundertprozentig auch gegen Espresso bisher. Das heißt, wir haben uns auf Filterkaffee spezialisiert. Und da muss man ganz klar sagen, lösen wir ein Problem, was im Markt eigentlich jeder kennt. Also jeder von euch Zuhörern da draußen und auch du, Björn, kennst das Problem, dass man in vielen Büros und vor allen Dingen in Konferenzen und Meetings und so ständig so Thermoskannen Filterkaffee hingesetzt bekommen, die auf aus irgendwie 3 Liter Press kann, kommt und man davon so ein bisschen Bauchschmerzen kriegt. Das heißt, es ist eigentlich abgestandener Kaffee, es ist häufig gestreckter Kaffee, es ist überrösteter Kaffee, es ist kein Single-Origin-Kaffee und das alles nur, weil es eben ja der etwas altbackene Filterkaffee ist. Wir haben gesagt, das wollen wir ändern. Wir wollen den Filterkaffeemarkt aufrollen. Der Filterkaffeemarkt, werden jetzt viele sagen, so Gott, das ist doch voll das abgestandene Ding, das macht doch keiner mehr, das ist doch alles Espresso und Kapsel. Das stimmt nicht ganz. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Filterkaffeemarkt ist der größte Markt im Kaffeemarkt selbst. Das heißt, von den eben genannten 4 Milliarden Euro im Jahr sind über 3/4 des Marktes im Filterkaffeemarkt. Das heißt, die ganzen großen Röster rösten vorwiegend für Filterkaffeeproduktion. Da sagen wir eben, das ist perfekt, da können wir uns spitz reinbohren, können sagen, wir haben die echte Innovation, eigentlich die erste seit ja, eigentlich die erste überhaupt im Filterkaffeemarkt. Natürlich gibt es viele Sachen wie die Chemex oder die Aeropress, die sehr cool sind. Auf die bauen wir auf. Das ist die Third Wave Coffee, die sogenannte. Also dieser Trend, den Kaffeemarkt da anders zu machen und wirklich anhand von Gadgets, also Coffee Equipment, Coffee Gear, cooleren Kaffee zu trinken und besser schmeckenden und vor allen Dingen auch milderen Kaffee zu trinken, der nicht so auf den Magen schlägt wie diese Plörre, die man häufig auf Konferenzen angeboten bekommt. Und da wollen wir uns ja, durchsetzen und sagen, wir sind der neue Weg, Kaffee ko zu konsumieren. Nicht nur, weil der Kaffee wirklich anders und einfach besser schmeckt, sondern weil wir sagen, damit können wir nachhaltig konsumieren, weil wir den Kaffee dann eben direkt vom Farmer an den Konsumenten liefern müssen. Und niemand anderes ist dazwischen. Das heißt, der Konsument kriegt den Rohkaffee in die Hand, kann die Qualität des Kaffees erstmal nicht selber überprüfen, weil es eben nicht schon gerösteter Kaffee oder sogar schon gemahlener Kaffee ist, sondern noch die Rohkaffeebohne, an der man nur da kann man sehen, ob das guter Kaffee ist oder nicht. Man kann sehr schnell, das wissen die Konsumenten natürlich noch nicht, aber viele können das dann nach 2, 3 Lieferungen schon direkt vergleichen, wie gute Bohnen und wie dann vielleicht weniger qualitätsvolle Bohnen aussehen. Und man merkt es ganz deutlich am Geschmack. Das heißt, ich kann Costa Rica neben Äthiopien in beispielsweise 2 Maschinen oder in derselben Maschine nacheinander rösten und es blind tasting, also blind verkosten. Und da ist unsere Feedback gewesen auf allen Messen bei knapp 15.000 Konsumenten, die wir da verköstigt haben, durch die Bank weg 100% Differenzierbarkeit. Also jeder sagt direkt, hey, das ist aber schokoladig, das ist aber erdig. Und er hat den äthiopischen Kaffee probiert. Wenn er sagt, das ist aber blumig, das schmeckt aber besonders frisch und mild und fast grasig, dann ist es der kostarikanische. Das ist ganz witzig, weil man das ja eigentlich bisher nur vom Wein kennt und nicht vom Kaffee. Es ist aber beim Kaffee auch möglich und darauf wollen wir aufmerksam machen. Das wollen wir in diesem Markt verändern. Es ist beim Kaffee deswegen möglich, weil der Kaffee genau wie der Wein eben auch von einer, ja, wenn du so willst, Rebsorte kommt. Das heißt, es gibt verschiedene Sorten, es gibt verschiedene Anbaugebiete, es gibt verschiedene Flächen und Anbaulagen und eben auch verschiedene ja, Seeds, also verschiedene Kaffeepflanzen, die dann einen ganz anderen Geschmack, auch übrigens jede Saison anders, also 100% vom Wetter abhängig, anderen Kaffee produzieren.
Also
und das
allein zu
wollen wir
den
rausfinden.
Weinen, sowohl die Lage als auch der Jahrgang wird dann differenziert.
Total, total. Also wir haben es jetzt gemerkt, wie gesagt, wir sind 2 Jahre unterwegs und haben den äthiopischen Kaffee, den Sida Mograde 2 Kaffee, einer der besten Kaffees der Welt, muss man sagen, führen wir und das schmeckt ganz anders eine Saison später. Ist einfach, wenn man die nebeneinander hält und das Schöne beim Rohkaffee ist ja übrigens auch noch sozusagen die Haltbarkeit. Das heißt, wenn du gerösteten Kaffee jetzt vom Spezialitätenröster um die Ecke kaufst und dir dann einen Pfund Kaffee in den Kühlschrank legst, damit das Aroma nicht verloren geht, und dann muss man es innerhalb von ein paar Wochen verbrauchen, weil sonst schmeckt der Kaffee einfach abgestanden. oder weniger jedenfalls, hat weniger Aromen. Das ist bei Rohkaffee nicht der Fall. Rohkaffee ist ja 1, 2, 3 Jahre sehr gut haltbar, ohne dass er irgendwelche Geschmacks- und Aromennoten verliert. Und
Weißt
das
du,
ist
wer
jetzt ein
das
Vorteil.
auch macht mit den Heißgetränken, mit den unterschiedlichen Lagen und Jahrgängen?
Das machen natürlich einige. Das ist ja das Schöne und das ist der
Das wird
Trend.
zum Beispiel in China auch gemacht mit den ganzen unterschiedlichen Teesorten.
Ja.
Unterscheidet man auch nach Lage, nach Jahrgang und ähnlichem.
Ja, das ist witzig und wird das immer von Investoren, wir haben natürlich auch ein bisschen bei Business Angels und Family Offices mal gepitcht und auch ein bisschen Kapital da schon eingesammelt. Und da wird uns immer gesagt, ja, das ist ja sensationell, das ist ja das Teekampagnenprinzip auf Kaffee übertragen. Und ja,
So
klar.
hört es sich zumindest an.
Ist es.
Aufbauend darauf habt ihr noch eine Kaffeemaschine, die ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe. Aber erst noch mal zum Kaffee. Ich hätte da nämlich noch ein paar Fragen. Wie stellt ihr eigentlich diese Lieferkette sicher? Also für mich spontan hört sich das jetzt ganz interessant an. Also es gibt 12 Farmer. Ich kaufe dort Kaffee, von Kaffee, sonst irgendwas. Welche Mengen man da auch immer kauft. Was ist so die übliche Menge? Von was geht ihr aus?
Ja, auch da wieder sozusagen darauf hingewiesen, der Rohkaffee ist eben besser haltbar. Das heißt, wir müssen nicht immer nur den Wochenverbrauch an Konsumenten ausliefern, sondern wir können eigentlich den Monats- oder vielleicht sogar 2 Monatsverbrauch in einem Paket schicken. Haben also einen höheren, wenn man es jetzt mal auf einen Business Case her nimmt, einen höheren Warenkorbwert und damit natürlich auch fällt das Porto einfach geringer ja, rein. Das Schöne ist, dass wir diese dann 2 oder 3 Kilo Rohkaffee an Konsumenten direkt liefern können, nachdem wir den Kaffee eben vom Farmer bezogen haben. Es ist also nicht so, dass du online gehst und jetzt zwar beim Farmer kaufst. Ich nehme mal unser Testimonial-Farmer-Beispiel, das ist der Henry Hück, ein Kaffeebauer aus Nicaragua, den wir gerade so ein bisschen als unser Testimonial aufbauen wollen. Wenn du bei ihm jetzt online auf unserem Marketplace Kaffee bestellst, dann ist es nicht so, dass der losrennt, den pflückt und rüberschickt, sondern es ist eher so, dass wir den dann eben schon, sage ich mal, ein paar Wochen vorher im Hamburger Hafen erhalten haben und dann tatsächlich aus dem Hamburger Hafen direkt per DHL verschicken.
In meinem Kopf stellt sich jetzt praktisch so ein Lagerraum dar, in dem unterschiedliche Säcke stehen. Auf jedem Sack steht der Name eines Farmers und da wird dann die entsprechende Menge rausgenommen für die jeweiligen Kunden.
Nee, das ist sogar noch ein Stück anders. Du hast völlig recht, es ist ein Raum, wo ganz viele Säcke mit Kaffee drin stehen. Nur, die sind schon endkonsumentengerecht verpackt. Das heißt, der
Bekomme ich
Hamburger.
dann einen ganzen Sack Kaffee?
Ja, genau. Du bekommst einen ganzen Sack Kaffee. Nicht den großen 60-Kilo-Sack. Das kannst du theoretisch auch bestellen bei uns, wenn du jetzt ein Großverbraucher bist und mehrere unserer Maschinen parallel die ganze Zeit laufen lässt. Beispielsweise in der Gastronomie haben wir so einen Test gemacht mit einem sehr großen, einer sehr großen, muss ich vorsichtig sein, wenn ich das sage, aber Fast-Food-Kette. Das hat sehr gut geklappt. Hier im Berliner Referenzrestaurant von denen haben wir das gemacht und haben da tatsächlich einen großen 60-Kilo-Sack hingestellt. Und dieser 60-Kilo-Sack war dann relativ schnell aufgebraucht, weil die einfach 3 Maschinen da stehen hatten, einen kostarikanischen, äthiopischen und dann noch einen brasilianischen Kaffee nebeneinander stehen und haben immer die volle Kelle reingeschwenkt. Das ist halt super anschaulich, ne? Mega haptisch für die Leute. Du hast das Rohkaffeeprodukt direkt in der Hand und keine 12 Minuten später hast du den Liter Filterkaffee, kannst den nebeneinander trinken, also wie gesagt wieder blind testen und echten Genussunterschied feststellen. Das ist ein Erlebnis, muss man sagen.
Okay, verstehe. Also praktisch ist eure Positionierung gegenüber den anderen, ich breche die jetzt alle mal übers Knie, gegenüber allen anderen Produkten, dass ihr frischer seid und deshalb eure Qualität besser ist. Also ihr strebt praktisch die Qualitätsführerschaft im Kaffeemarkt an.
Ja, das ist richtig. Man kann mit gutem Gewissen sagen, und glücklicherweise haben wir die Domain noch registrieren können, wir haben den freshest Coffee. Ja? Und dafür stellen wir jetzt auch gerade den Guinness-Buch der Rekorde auf. Es ist der frischeste Kaffee. Es gibt keinen frischeren Kaffee auf der Welt. Niemand hat frischeren Kaffee getrunken als unseren von der grünen Bohne. Der Guinness-Buch-Rekord geht sogar noch ein Stück weiter von der roten Sherry, von der Kaffeekirsche zum Zum schwarzen Kaffee ist es einfach der frischeste Kaffee. Es geht gar nicht frischer. Normalerweise lagert Kaffee nach dem Rösten bei den großen Konzernen mindestens irgendwie 3 bis 8, 9 Monate, bis es ausgeliefert wird an die ganzen Einzelhändler und so weiter. Dann hat man das irgendwo noch in Warenhäusern liegen. Deshalb kennst du auch diese Steine, die man im Supermarkt, diese Ziegelsteine an Kaffeepackungen, weißt du, damit kann man ja jemanden erschlagen, die sind so hart. Das passiert eben, weil der Kaffee ausgast, nachdem er geröstet ist, und diese Gase sammeln sich dann in der Verpackung, schlagen einen auf den Magen. Es sei denn, man hat eine hochwertige Verpackung, kauft einen teureren Kaffee, das kann man eben bei den Röstcafés um die Ecke sozusagen erleben, dass man dann Kaffeepackungen kauft, wo ein Ventil drin ist, was diese Gase rauslässt. Ja, darum ist das da drin. Aber auch da wieder muss man sagen, alles das, was du rauslässt und alles das, was du riechen kannst, ist ja nicht mehr im Kaffee. Ja, das heißt, das, was du riechst, kannst du nicht mehr schmecken. Das ist bei uns anders, weil da ist ja keine Zeit dazwischen, sondern es wird mehr oder weniger direkt nach dem Rösten gemahlen und dann auch direkt zubereitet.
Was ich dann geliefert bekomme als Produkt tatsächlich sind diese roten Kaffeekirschen.
Nein, du kriegst die grünen Rohkaffeebohnen geliefert. Das heißt, genau, die roten Kaffeekirschen werden auf der Farm vom Farmer, das sind die Wertschöpfungsschritte, die wir beim Farmer sehen, dass sie da geschehen müssen. Das ist auch völlig richtig und der kann es auch am besten, und das ist eben auch sozusagen der ökologische Schritt bei uns. Der Kaffeebauer verarbeitet seine Rohkaffeekirschen, die frisch geerntet werden, selber, und das ist jetzt wirklich nochmal einen Gamechanger und sozusagen der Nord-Süd-Gefälle-Ausgleicher oder der Technologietransfer von Norden nach Süden. Klingt jetzt albern, aber wir verlagern die komplette Verpackungsschritt, also von wirklich endkundengerechter Verpackung bis hin zum Pick und Packing, verlagern wir zum Farmer. Das ist relativ krass, weil es das noch nie gegeben hat. Welcher Farmer verpackt schon seinen Kaffee endkundengerecht? Normalerweise werden das einfach containerweise, werden die da raufgeschüttet und dann rübergeschifft, und dann machen das eben die großen Kaffeeröster hier in Deutschland, dass der Kaffee geröstet wird und dann erst verpackt wird. Macht ja Sinn, weil er noch geröstet werden muss und weil nach der Röstung der Kaffee eben Aroma verliert, sollte das Rösten hier in Deutschland stattfinden. Deswegen passiert das hier und wird dann hier verpackt. Bei uns ist es ja ganz anders. Der Rohkaffee kommt zu den Konsumenten und kann deswegen schon beim Farmer endkundengerecht verpackt werden. Also sowohl Qualitätskontrolle als auch Pick und Packing, als auch das Packaging, das ist zu unterscheiden, landet beim Farmer und sorgt natürlich für Einnahmequellen dort, für Arbeit dort, und ist damit eben auch sozusagen sozialer Impact, den wir da leisten.
Okay, der nächste Schritt ist dann praktisch der schon vielfach beschriebene Lagerraum und dann kommt das Ganze zum Kunden und dort habt ihr den Offline-Part, eure Maschine. Und was muss ich mir da jetzt genau drunter vorstellen? Also in meinem Kopf ist da ungefähr eine Maschine, die etwas größer ist als eine normale Kaffeemaschine, also ein Vollautomat. Und da schütte ich das hinten äquivalent zu den sonst gerösteten Kaffeebohnen rein. Da schütte ich die grünen Kaffeebohnen rein und vorne kommt richtig gut der Kaffee raus. Ist das so oder ist das auch so ein Designkunstwerk?
Das ist genau die richtige Frage. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Bisher ist es genauso, wie du es formuliert hast. Extremely rookie. Ja? Also wenn du mal im Internet unsere Marke googelt und was wir so bisher gemacht haben, dann findet man so ein bisschen sage ich mal, den Prototypen unserer Kaffeemaschine. Mit der haben wir jetzt 2 Jahre abgetestet, wie das System funktioniert. Also nochmal in Business-Startup-Deutsch den Proof of Concept erbracht. Wir haben also eine Maschine zusammen mit unserem koreanischen Partner entwickelt, die Rohkaffee von rohe grüne Kaffeebohne zum schwarzen flüssigen Kaffee rösten, mahlen, brühen kann. Jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht und haben auf einer Crowd-Design-Plattform, das heißt eine Crowdsourcing-Plattform, Jovoto, unsere Kaffeemaschine nach den Maßen, nach den Abmessungen, nach den ganzen Spezifikationen, die wir über die 2 Jahre jetzt gelernt und gesetzt haben, neu designen lassen. Und dieses neue Design übertragen wir jetzt auf die Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wo heute live geht, dass wir endlich diese Maschine wirklich auch an Endkonsumenten und B2B-Kunden verkaufen können. Und diese neue Maschine, die hat ein extrem cooles Design. Kann sich jeder selber von überzeugen. Auf Kickstarter.com ist das zu sehen. Die verschiedenen Designs, die es nicht jetzt in die Endauswahl geschafft haben, wir mussten einen Community-Winner nehmen, weil wir natürlich erstmal eine Maschine produzieren können und nicht gleich Dutzende. Die verschiedenen anderen Designs kann man auf yuvoto.com sich anschauen. Und ich bin wirklich begeistert, wie viele Leute, es ist eine Designplattform mit 70.000 Teilnehmern, die eben ja Designs einreichen, wie viele Leute an unserer Design-Challenge mitgemacht haben und wie viel wir daraus mitgenommen haben an sensationellen Input für ja jetzt die Serienfertigung unserer Weltrevolution.
Sehr schön. Und wie lange dauert genau dieser Moment zwischen dem, wo ich drücke und mein Kaffee rauskommt? Dauert das signifikant länger als bei anderen Kaffeemaschinen?
Genau, auch da wieder die Frage sozusagen nochmal präzisiert. Anders als bei anderen Kaffeemaschinen ist natürlich hier eine Zusammenlegung von drei Prozessen vorliegen. Das heißt, wir haben Rösten, Mahlen und Brühen statt nur Brühen. Jetzt müssen wir aber nochmal unterscheiden, wenn du zum Vollautomaten gehst, also so die, sage ich mal, 0815 Vollautomaten, die aber auch gleich wieder irgendwie 6, 7, 800, 900 oder 1000 Euro kosten, wo dann ein Espresso-Shot rauskommt oder ein Americano. Das sind Single-Serve-Geräte, die auf Espresso-Basis arbeiten. Das heißt, es wird mit einem Druckverfahren heißes Wasser durch das sehr fein gemahlene Kaffeepulver gejagt. Das ist ja bei uns ganz anders. Wir machen Filterkaffees, also eine Kannenlösung. Bei uns kommen 10 Tassen Kaffee, 1,2 Liter Kaffee aus der Maschine auf einen Knopfdruck. Es ist also all at a single push of a button. Du drückst wirklich nur einen Knopf, nachdem die Maschine den richtigen Röstgrad für den Kaffee eingestellt hat. Und dann kommt, wie bei jeder anderen Filterkaffeemaschine auch, nach der Röstmahlbrühzeit, der Kaffee raus. Jetzt ist die Frage, ist der Zeitunterschied überhaupt relevant? Also wer stellt sich vor die, habe ich jedenfalls noch nie gesehen, vor die Filterkaffeemaschine und guckt der Filterkaffeemaschine zu, wie der Kaffee rauskommt,
Aha, ich
so wie
verstehe.
beim
Das Bild,
Vollautomaten.
was ich im Moment hatte, war nicht der Vollautomat, der auch bei uns in der Firma ist. Du stellst dein Glas für Latte Macchiato drunter, drückst auf den Knopf und gefühlt 2 Minuten später hast du dein Latte Macchiato im Glas. Aber dann habt ihr praktisch den Gegenstück zu einer normalen, klassischen, alten, gurgelnden Kaffeemaschine, wo ihr dann auch die Kanne rausholen könnt.
Völlig
Okay,
richtig, genau. Wir
verstehe.
sind also eine Kannenlösung und da fällt es nicht ins Gewicht, wie viel länger das dauert. Ich kann es dir in Zahlen natürlich auch sagen, für die, die es jetzt genauer interessiert. Es ist bei uns so, dass der Röstgrad ein bisschen unterschiedlich lange dauert, je nachdem, welcher Röstgrad benötigt wird für welchen Kaffee. Das heißt, wenn ich einen kostarikanischen Kaffee habe, wird der generell, also der Kaffee, den wir jetzt führen, wird in unserer Maschine, so ist das eingestellt, weniger lang geröstet als der äthiopische beispielsweise. Der äthiopische liegt beispielsweise bei etwa 5 Minuten von der Röstung her. Danach kommt eine Minute Mahlen und dann das Aufbrühen des Kaffees. Zeitverlust gegenüber der 0815, wie du eben meintest, gurgelnden Standard-Filterkaffeemaschine, von der übrigens fast 5 Millionen Stück im Jahr in Deutschland verkauft werden. Nur in Deutschland und neu verkauft. Super krass. Der Zeitunterschied ist also erstens nicht signifikant, weil keiner davor steht und zweitens tatsächlich auch nicht mal 30%. Warum? Weil wir parallel zu den beiden Verfahren Rösten, Mahlen schon anfangen können, das Wasser zu erhitzen, aufzubrühen und dadurch natürlich die Aufbrühphase bei den normalen Filterkaffeemaschinen überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt.
Jetzt präzise in Minuten.
Präzise in Minuten, wie gesagt, abhängig von der Kaffeesorte. Also bei äthiopischem Kaffee ein bisschen länger. Das ist jetzt unser Kaffee, den wir am dunkelsten rösten. Da dauert es von Single Push of a Button bis volle Kanne, 10 Tassen, 1,2 Liter Filterkaffee in etwa 12 Minuten.
12 Minuten. Okay, verstehe. So, der nächste Teil eures Geschäftsmodells ist praktisch der Verkauf. Also sowohl einmal der tatsächlichen Maschinen als auch des tatsächlichen Kaffees. Wo würde ich denn eure Kaffeemaschinen erstehen können?
Grundsätzlich jetzt erstmal bis Ende des Jahres wirklich nur auf Kickstarter.com. Das heißt, wir bitten euch alle auf Kickstarter zu gehen und dort unser Projekt zu unterstützen. Das Schöne an Kickstarter ist, dass es so funktioniert wie Groupon eigentlich auch. Das heißt, nur wenn wirklich das Projekt, die Funding-Summe zustande kommt, also garantiert ist, dass wir wirklich unsere Maschinen in Serienproduktion geben können. Nur dann wird bei euch auch das Geld abgebucht. Bis dahin werden eure Kreditkartendaten bzw. Amazon-Daten, das läuft alles bei Amazon, jeder braucht einen Amazon-Account, um bei Kickstarter bestellen zu können. Bis dahin werden die Amazon-Daten einfach nur gespeichert und erst am Ende November, am Stichtag, wenn wir also fertig sind mit der Kickstarter-Kampagne, das ist ein spezifisches Enddatum, erst dann wird das Geld abgebucht. Danach, wenn wir durch sind mit der Kickstarter-Kampagne, konzentrieren wir uns erstmal auf die Produktion der Maschine. Das heißt, wir müssen dann diese Vorbestellungszahl, wir hoffen, dass wir viele, viele Vorbestellungen von euch allen erhalten, müssen wir die erstmal abarbeiten. Und dann gibt's erstmal nichts. Also dann gibt's keinen Verkauf. Das heißt, wenn man dann auf bonaverde.com geht oder auf bonaverde.de, kann man mit dem Farmer chatten, kann man Skype-Hangout und Google-Hangout mit unseren Farmern machen. Wie gesagt, 12 Farmer sind eingebunden. Kann man sich mit denen unterhalten, kann man uns Fragen stellen, kann man seinen Lieferstatus erfragen, die verschiedenen Merchandise-Artikel, die wir drumherum haben. Also das, was bei Kickstarter eben so kleinere Packages sind, die noch nicht die Maschine beinhalten, wie beispielsweise Jutebeutel oder der Coffee Tree, den wir zum Adopten freigeben. Das heißt,
spontan käme mir jetzt in den Kopf einfach eine Kaffeetasse von euch. Das wäre doch das Logische, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist auch das, was am meisten nachgefragt wird. Da hast du völlig recht. Das Witzige ist, dass wir da gesagt haben, das ist so cheesy, das ist so billig, das wollen wir irgendwie nicht machen. Das macht irgendwie jeder und es muss geilere Sachen geben als das.
Kaffeehersteller, Kaffeeröster, Kaffeemaschinenhersteller, der davon lebt, dass Leute Kaffee trinken, ihr stellt denen aber keine Kaffeetassen zur Verfügung, ne?
Ja, genau, also vielleicht kommt das noch, aber ich glaube erstmal konzentrieren wir uns auf die Maschine, dass die auch wirklich gebaut wird und eben auch nach unseren Qualitätsansprüchen gebaut wird und dann euch möglichst schnell einfach ausgeliefert wird, weil wenn du da jetzt online gehst und ich meine, ich hoffe, ihr als Zuhörer geht jetzt online direkt zu dir während unseres Interviews oder danach und erzählt es vielleicht auch ein paar Leuten, und dann kauft ihr die Maschine, dann wollt ihr die ja so schnell wie möglich haben und deswegen konzentrieren wir uns voll und ganz darauf und machen jetzt nicht noch einen irgendwie Kaffeetassen Verkauf auf. Das wäre schön, um irgendwie über Weihnachten noch ein bisschen Geld zu verdienen, aber auch irgendwie nicht cool. Deswegen echt volle Konzentration auf Maschine bei Kickstarter jetzt, danach auch auf die Produktion. Es wird dann sicher ein halbes Jahr ins Land ziehen, bis wir die Produktion abgeschlossen haben und die ersten Maschinen, das erste Lot ausliefern können. Und so lange können wir jetzt auch nicht großartig neue Maschinen verkaufen. Das heißt, wer jetzt so eine Maschine haben will, wer sich dafür interessiert und wer einer der ersten sein will, der muss jetzt auf Kickstarter diese Maschine kaufen.
Sehr schön. Ich habe gestern zufällig im Zug, wenn man jetzt das hier rascheln hört, ich habe eine allgemein bekannte Tageszeitung aus Süddeutschland vor mir liegen, die gestern einen Artikel in der Wirtschaft hatte über den Kaffeekampf, nämlich insbesondere Kapseln. Ganz
Anstieg von Aldi Süd in den Kaffeekapseln.
Ah, genau, insbesondere auch die Kapseln, die von einem allgemein bekannten Schauspieler promotet werden, der auch stellenweise mal Gott über den Weg läuft. Da kosten dann, Moment, wo habe ich die Zahl? Genau, da kostet dann 70 ein Kilo Euro. Kaffee, ja, 60, von 60 Euro sprechen Sie hier, aber das hängt wahrscheinlich am US-Dollar-Kurs. Frage, wie teuer ist denn bei euch der Kaffeegenuss nur je Kilo gerechnet?
Sehr gute Überleitung zu der Frage, die eigentlich Endkonsumenten unglücklicherweise in Europa und auch den USA meistens immer noch am meisten beschäftigt, nämlich sozusagen das, was sie ausgeben müssen, um ein Produkt nachhaltig genießen zu können. Das ist eigentlich die bisher nachhaltigen Konsum in allen Bereichen irgendwie schwierig macht. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir damit kein Problem haben, sondern im Gegenteil uns dadurch auszeichnen, dass wir auch noch günstiger sein können. Das heißt, wenn du es mal aufbrichst, die Kosten, die ein Kaffeeproduzent hat, ich meine 70 Euro oder 60 Euro für ein Kilogramm Kapselkaffee ist einfach eine Frechheit. Also wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte, verarscht uns die Kapselindustrie. Ja? Und das, was da Kampf genannt wird, ist also lächerlich, weil da ist ja noch überhaupt gar keine Konsolidierung in den Markt eingetreten, sondern King of the Dance ist immer noch George Clooney mit seinen Nespresso-Kapseln und Die anderen machen denen nicht wirklich irgendwas streitig. Der Anteil an Fremdkapsel-Einsatz in den Nespresso-Geräten liegt unter 1%. Das heißt, diese ganzen Startups, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwie Nespresso zu kopieren, kaum dass die Patente ausgelaufen waren. Ich finde das einen billigen Ansatz, ehrlich gesagt. Klar, verkaufen die ein paar Kapseln. Es gibt auch mit den Ethical-Kapseln da ein paar Kapseln, die irgendwie abbaubar sind und so weiter, aber trotzdem, die liegen alle irgendwo bei 50, 60 € das Kilo, was einfach eine Abzocke ist. Denn was kriegt der Farmer am Ende? Frage ich dich einfach mal, Jörn, was glaubst du, kriegt der Kaffeebauer für ein Kilo Kaffee? Rohkaffee. Rohkaffee.
Ich zahle für ein Pfund Kaffee ungefähr 3,50 €. Das sind 7 € je Kilogramm. Da sagen wir mal 10% von.
Das ist gut. Mit deinen 3,50 € für einen Pfund Kaffee bist du natürlich auch der Ja-Kaffeekäufer unter den Kaffeekäufern. Das finde ich nicht respektabel.
Nein,
Solltest du
ich
unbedingt
nicht.
ändern,
Das
denn das
ist
ist wirklich der wenigst nachhaltigste Kaffeeanbau, den man sich so vorstellen kann.
Moment, den Kaffee, den ich genieße, der ist von einem bekannten Kaffeeröster in München.
Für 7 € das Kilo, das ist sportlich. Okay. Also, genau, also die Daimler-Cafés, die so
Ich gebe
im
es aber
Handel.
zu, Vakuum verpackt, ja, okay.
Genau. Die Daimler-Cafés, die so im Handel erhältlich sind, liegen tatsächlich irgendwo so bei 57, 8,50 eigentlich. Und wenn ich das jetzt aufbreche, kann ich dir genau sagen, was da die Kosten sind. Also 2,19 € sind in Deutschland erstmal die Kaffeesteuer. Ja, das heißt, es gibt eine Kaffeesteuer auf, jetzt kommt's, Röstkaffee. So. Und Surprise, Surprise. Business Model, ich höre dir trapsen, gibt es bei uns nicht. Warum? Weil Rohkaffee von dem sogenannten Kaffeesteuergesetz nicht erfasst wird. Denn das Kaffeesteuergesetz geht vom Röstkaffee aus. Dort wird Kaffee als gerösteter Kaffee definiert. Das heißt, bei uns ist diese Kaffeesteuer nicht einschlägig. Wir haben also einen Margenvorteil und können den natürlich direkt weitergeben an. Und jetzt kommt es nicht dich. Ja, würden wir gerne, lieber Jan, würden wir das an dich weitergeben, tun wir aber nicht, sondern wir geben es weiter an den Farmer. Das heißt, wir können, und tun wir jedenfalls bisher mit unseren 12 Cafés, die wir jetzt im Programm haben, bisher lagen wir bei knappen 60% über dem normalen Preis, den der Farmer bekommt. Und mit den Cafés, die wir jetzt drin haben, wenn wir in die Serienproduktion gehen, weil wir dann eben bestimmte Skalenvolumen und Skalenvorteile erfüllen, liegen wir bei 100% mehr. Das heißt, der Kaffee, den du da aus München dir kommen lässt, sozusagen, also der Dallmayr-Plörre, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, wenn sie den Kaffeebauern auszahlen, da muss ich jetzt vorsichtig sein, ohne dass ich von denen abgemahnt werde, weil ich natürlich deren Lieferverträge nicht kenne, aber ich würde mich arg wundern, wenn die über 4 €, ja, nein, also ausgeschlossen, dass die über 4 €, die werden irgendwo bei 3, 3,20 € an den Farmer zahlen und wir liegen eher bei 6 oder 8 €. Das ist pro Kilo eine ganze Menge Schotter.
Wie viel zahlt denn nun, also als allererstes wäre für mich, also ich habe irgendwann mal Rechnungswesen studiert und man kennt das Finanzamt ja, die Jahressteuergesetze und wenn ihr so erfolgreich seid, wie ihr gerne wärt und ich es euch wünsche, denke
Ja,
ich,
das ist
dass früher
spannend.
oder später auch der Rohkaffee unter diese Kaffeesteuer fallen wird oder man denkt sich eine neue, etwas höhere Rohkaffeesteuer aus, so würde ich das machen, wenn ich Finanzamt wäre.
Genau,
Wie
also
viel
kann ich
kostet
dir,
das denn jetzt? Ein
genau,
Kilo.
kann ich dir direkt sagen, also die Kaffeesteuer ist 2,19 € pro Kilo. Da ist aber ein Trick dabei. Da hat der Staat sich überlegt, hey, unsere Bürger, die können wir doch jetzt doppelt verarschen. Zum einen machen wir 2,19 € pro Kilo für den Röstkaffee. Ja, ist ja ein Luxus, muss ja besteuert werden. Krasser Blödsinn eigentlich. Kommt aber aus der Zeit Friedrich des Großen, als noch Kaffeeschnüffler durch die Straßen geschickt wurden, die wirklich ja, den Röstduft, weil früher hat man nämlich zu Hause geröstet, da gab es noch keine industrialisierten, globalisierten, großen, wie du sie vorhin angesprochen hast, Kaffee-Röstketten wie irgendwie Nespresso oder Kraft oder Nestle oder schieß mich tot. sondern da hat eben, ja, so der hat da einen Emmermeladen an der Ecke geröstet oder eigentlich, also meine Mutter und auch hier die Geräte, die wir hier stehen haben, sozusagen in unserem kleinen Antikmuseum, sind Heimröstgeräte, wirklich Pfannen, die man auf den Herd stellt und selber röstet. Und deshalb gab es diese Kaffeeschnüffler, die liefen also durch die Straßen von Preußen und haben erschnüffelt, wo denn Leute Kaffee rösten und haben dann geklopft und den Klingelbeutel aufgehalten und gesagt, bitte jetzt hier Steuern zahlen. Der deutsche Staat hat das übernommen. Und daraus eine 2,19 Euro Röstkaffeesteuer gemacht, die einschlägig ist auf gerösteten Kaffee. Und darauf, und das ist jetzt die Verarschung, kommt die Mehrwertsteuer. Das heißt, es ist 2,19 Euro plus 19%. Kannst du jetzt selber ausrechnen.
Das macht man das Gleiche ist bei der Mineralölsteuer.
Ja, das ist eine Frechheit, oder? Ich meine, man fragt sich halt, aber naja, lassen wir das. Das ist so der eine Fall. Wenn du ja sagst, Rechnungswesen, völlig wichtig.
Übrigens haben wir noch eine Steuer aus Preußen, ne? Die Schaumweinsteuer, die wurde 1902 eingeführt und nie wieder abgeschafft.
Ja, ist witzig, ne? Die diente dem Support der Kriegsmarine.
Genau.
Ja, unsere Kriegsmarine ist, glaube ich, seit der Gorch Fock nicht mehr supported worden. Naja, völlig richtig, Rechnungswesen technisch, was passiert da eigentlich mit diesen ganzen Steuern und was passiert, wenn wir jetzt den Kaffeemarkt übernehmen und so Kollegen wie Chibo und dein Münchner Freund pleite gehen, weil wir erfolgreich sind, sagen wir mal in 2-3 Jahren.
Okay, guter Ansatz, das bleibt im Interview.
So, also in 2-3 Jahren, wenn wir dann erfolgreich sind, und erfolgreich definiere ich jetzt mal in Sachen Kaffeesteuer, Kaffeesteuervolumen aufkommen, liegt bei knapp 1,2, 1,3 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland. Das fahrt ihr mal rein, ja. Das ist eine Menge Holz. 1,2, 1,3 Milliarden Euro Kaffeesteuer aufkommen. Ich glaube, und das sind so die Aussagen, die wir, weil wir sprechen ja mit den Leuten, wir haben mit dem Bundesfinanzministerium gesprochen, wir haben mit dem Hauptzollamt gesprochen, wir haben mit all diesen Exekutionsbehörden gesprochen, die das irgendwie ausführen und selber gar nicht wissen, was wir da machen, weil sie sich nie damit so richtig beschäftigt haben. Sagen ganz deutlich, ja, ey, macht mal da, was ihr wollt. Klar interessieren wir uns dafür, weil irgendwie das kann gefährlich werden, wenn es dann irgendwie wirklich erfolgreich wird, aber in Wirklichkeit nehmen wir euch ja nicht ernst. Also solange wir nicht ein Volumen von, und das ist eine Auskunft, die wir erhalten haben, 10% der Kaffeesteuer auffressen, sprich der deutsche Staat nicht mehr 1,3 Milliarden Euro Kaffeesteuer aufkommen hat, sondern entsprechend weniger, dann werden die tätig. So, hilft mir jetzt natürlich mein Jura-Background, um das ein bisschen zu verstehen. Was kann der Staat da einfach machen? Er kann sich, nein, nicht eine neue Steuer einfach ausdenken und sagen, haha, wir erfassen jetzt auch Rohkaffee, sondern er kann, das kann er natürlich machen, aber dafür braucht er, das ist ein Gesetzgebungsverfahren. Das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Da, bis dahin haben wir dann den ganzen Markt erobert. nein. Aber tatsächlich ist es so, dass der Gesetzgeber Änderungen an Durchführungsverordnungen, schieß mich tot, da machen kann. Da gibt es natürlich die einzelnen Paragraphen, beispielsweise 25 Satz 2, Satz 1 Nummer 25 im Kaffeesteuer-Durchführungsverordnungsgedöns. Das ganz ehrlich, also
ich weiß eben nicht, dass es eine Kaffeesteuer-Durchführungsverordnung gibt, aber mir war bewusst, dass es so etwas für jede Steuer geben muss, okay? Gut, ja, wieder was gelernt, also, liebe Zuhörer.
Erschreckenderweise ist das wirklich bis ins letzte Ende durch bürokratisiert. Und ich sage dir, also keine Ahnung, ist natürlich eine Wette gegen die Zeit und gegen den Gesetzgeber, aber bis das eine Sau interessiert im Bundesfinanzministerium, bis der irgendwie seine Ärmel schon aufzieht und das Ding in die Gange legt, also come on. Ganz ehrlich, da sind schon andere. Erinnere dich an die MP3-Geschichten. Wie wurde das gelöst? MP3-Verfahren, ich weiß nicht mehr, wie dieser Prof hieß, der sich die Geschichte ausgedacht hat. MP3 ist eine deutsche Erfindung von einem, ich glaube, LMU-Professor, mag ich aber falsch liegen. Der hat sich das ausgedacht, sensationell, und dann hat die Musikindustrie das übernommen und plötzlich stand die GEMA vor einem Problem. Ja, es wurde alles irgendwie weitergereicht und diese Datenträger, früher konnten ja dann, also vor der MP3-Erfindung konnten ja Datenträger einfach, anhand der Datenträger dann eben Steuern abgeführt werden. Das konnte bei MP3 ja nicht mehr der Fall sein, dass plötzlich digitalisiert vorlag oder jedenfalls digital weiterreichbar vorlag. So. Da hat man sich darauf geeinigt damals, dass die Produzenten von eben MP3-Playern so eine Pauschale abführen. Jetzt weiß ich nicht, ob das 1 oder 10 Cent waren, vielleicht waren es auch 0,1 Cent pro Gerät. Überleg mal, wie viele MP3-Player so unterwegs waren, als das noch cool war. Ja, und sowas wird es dann bei der Kaffeegeschichte auch geben, dass dann halt irgendwie
Je
jeder,
Maschine, ne?
genau,
Genau.
jeder
Übrigens,
Maschinenhersteller.
MP3 wurde ab 1982 unter der Leitung von Hans-Georg Mußmann von einer Gruppe um Karl-Heinz Brandenburg am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltung in Erlangen erfunden. So.
Erlangen, ah,
Ja,
da war jetzt nicht weit
so
weg,
wie
da
an der
war
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit mit AT&T. Okay, so sagt es Wikipedia und dann kann es ja nur stimmen, ne?
Ah, du bist parallel online hier, das ist natürlich unfair. Ich werde schauen.
Klar, sonst könnte ich ja nicht skypen.
Ah, Frechheit, Frechheit. Na gut, nee, aber hast du völlig recht. Also grundsätzlich gibt es die Gefahr, aber also davor haben natürlich VCs Angst, ne? Also wir haben irgendwie neulich auf einem von diesen Konferenzen, irgendwie diesen Gründer, ich zeig mich, ich will alle, dass mich alle sehen, Konferenzen, hat mir ein VC gesagt, das ist das spannendste Modell sein, das er irgendwie seit 10 Jahren gesehen hätte und endlich wird es mal ein Game Changer aus Deutschland und so. Und aber es hat ja gar keine Chance, weil das ist ja viel zu gefährlich, bis wenn da die Kaffeesteuer geändert wird, dann wird das ganze Modell ja nicht mehr funktionieren. Ich mir halt denke so, Alter, du hast es halt echt nicht verstanden. Aber
Genau.
ja,
Aber
so ist es
weiter,
leider.
wir hängen die ganze Zeit an 2,19 € Kaffeesteuer. Übrigens, wenn jemand wissen will, wie VCs ticken, da haben wir ein ganz nettes Startup Radio Spezial mit Creator, einem Venture Capital Fonds aus Bad Homburg. Schaut auf unserer Homepage vorbei. So, weiter. Wie viel kostet 1 Kilo für mich jetzt?
Genau, 1 Kilo, also jetzt macht ja keinen Sinn, dir 1 Kilo zu verkaufen, weil du hast ja unsere Maschine nicht. Das heißt, jetzt gerade gibt es es nicht. Was wir für ein Pricing anpeilen, in dem Moment, wo wir den Markt für Rohkaffee erobern wollen, wird in etwa so 13, 14 € das Kilo sein. Das ist in etwa der Plan. Da ist dann die Mehrwertsteuer mit drin und die Gefahr, dass wir Kaffeesteuer aufgrund irgendwelcher Verordnungen nachreichen müssen, ist da auch mit drin und da ist dann rundum sorglos Paket mit drin.
Genau. Also 13, 14 €.
Genau. Aber wie gesagt, das ist anzupeilen, wenn wir, das sind extrem hochwertige Cafés, und das ist anzupeilen, wenn wir wissen, wann wir irgendwie die Maschine im Markt haben. Es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Aber ja, so, das ist so der Preis. Und das ist, glaube ich, ein fairer Preis. Also die Cafés, die wir da führen wollen, die würdest du sonst in Röstcafés, wie gesagt, wir wollen uns wirklich durch Qualität und durch Frische differenzieren. Diese Cafés würdest du sonst für irgendwie 30 oder 35 € in Röstcafés bekommen pro Kilo.
Also ich kenne da ganz, ganz gute hier lokal, zum Beispiel vom Café Wacker oder im Café Stern in Frankfurt. Und ich denke mal, das ist auch die Zielgruppe, die ihr
Genau.
da tatsächlich anpeilt. Ja. Okay, also jetzt verstehe ich ungefähr, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Ihr werdet wahrscheinlich sowohl an der Maschine als auch am Kaffee verdienen, nehme ich mal an. Also ihr fahrt nicht
Nee.
das Amazon-Modell, dass ihr
Doch.
erst die Kaffee. Ihr fahrt das
Doch.
Amazon-Modell, also
Genau.
ganz kurz für unsere Zuhörer. Amazon verkauft das Kindle, HD, HDX, wie auch immer das jetzt gerade heißt. HDX ist das neueste Modell. Hart am oder unter Selbstkosten, um damit praktisch den Zugang der Kunden zum exklusiven Amazon-Inhalt zu garantieren und denkt sich dann, in der Zukunft kommen dann entsprechende Einkommensströme daraus. Das bedeutet, ihr tickt da ähnlich.
Ja, also wir sind weniger kommerziell aufgestellt als Amazon. Das vielleicht mal vorneweg. Bei uns geht es jetzt wirklich darum, diesen Markt zu verändern. Wir wollen deswegen jetzt nicht Nespresso werden und irgendwie demnächst George Clooney hier grinsen lassen, sondern bei uns geht es einfach darum, dass wir den Kaffeebauern im Vordergrund stellen, dass wir den Kaffee deswegen zugänglich machen. Und um ihn zugänglich machen zu können, weil was willst du mit Rohkaffee jetzt, müssen wir dir eine Maschine stellen und sozusagen den Enabler in den Markt bringen. Und das tun wir, indem wir das Ding natürlich heavily subventionieren. Ja, ganz, ganz einfach eigentlich. Und Amazon, ja, die haben ja natürlich diesen App Store da hinten dran. Bei uns könnte man das über irgendwie Abos machen, aber das ist bei uns nicht geplant. Also wir sind jetzt kein.
Genau, weil meine Frage wäre jetzt, wenn ihr so ein schönes System, so eine schöne Infrastruktur aufbaut, wäre ich jetzt Fiesling Fiesling, habe ein bisschen Geld in der Hinterhand und ich fange dann an, einfach nur Kaffee über Abos zu vertreiben. Also nehmen wir mal an, ich bin ein großer Online-Retailer oder oder auch nur ein kleines Start-up. Ihr stellt die Infrastruktur dafür zur Verfügung und jemand anderes verdient damit das Geld. Das ist natürlich ein Risiko für euch, oder?
Nee, das Risiko ist eigentlich anders gelagert. Also ja, völlig richtig. Sozusagen die MeToo-Produkte werden es einfacher haben. So ist das leider immer bei der Revolution von Märkten und bei der Neuschaffung, Neukreierung von Märkten. Gar keine Frage, aber bei uns ist das Problem weniger, dass sich jetzt irgendwelche Samba-Brüder auf den Weg machen und einen grünen Kaffee-Store aufsetzen, der irgendwie mehr Marketing-Volumen, weil er mit ProSieben zusammenarbeitet, hat, sondern bei uns ist eher die Gefahr, und die ist tatsächlich, das ist auch keine Gefahr, sondern das ist im Gegenteil, das ist ja gewollt von uns. Wir wollen ja den Markt verändern, und alleine einen Markt verändern, 4 Milliarden Euro alleine in Deutschland, come on, ja, schaffen wir nicht. David gegen Goliath ist schön und gut, aber wir brauchen Mitstreiter, und die Mitstreiter incentivieren wir dadurch, dass wir zeigen, dass es funktioniert, dass es einen Markt dafür gibt. Wenn wir jetzt hier erfolgreich auf Kickstarter sind, was übrigens gar nicht garantiert ist, sondern im Gegenteil, wir haben da, glaube ich, echt eine Herausforderung vor uns, weil das größte Kickstarter-Funding-Goal ist, was es in Europa je gegeben hat. Wir können, wenn wir auf Kickstarter erfolgreich sind und damit den Market-Proof erbracht haben, uns super krass freuen, wenn es Nachahmer gibt. Weil dann zeigt es ja, dass der Markt funktioniert, dass dieser Game Change gangbar ist und möglich sein wird. Und dann freuen wir uns über jeden Wettbewerber, der gar kein Wettbewerber unbedingt ist, sondern der wirkliche Wettbewerber ist ja eigentlich derjenige, der solche Maschinen baut. Das heißt, es sind gar nicht die Samba-Brüder, die jetzt irgendwie, weil, also dass die sich hinsetzen und jetzt ernsthaft eine Kaffeemaschine bauen, eine Filterkaffeemaschine, ich meine, come on, also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Aber wenn ich da im Hinterkopf habe, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Howard Schultz wäre und ich würde euch da sehen, dann ist ja die typische Reaktion zu Disruptive Innovation, ja, du setzt irgendetwas dagegen, das euch Marktanteile wegnimmt. Also du siehst es zum Beispiel, klassisches Beispiel hier ist Germanwings. Das sollte Ryanair die Luft abgraben, dass Ryanair nicht weiter expandieren kann in Deutschland. Hat funktioniert für Lufthansa, hat nicht so gut funktioniert für Germanwings. Was macht ihr, wenn jetzt zum Beispiel sich irgendwann Howard Schultz sagt, der CEO und großartige Gründer von Starbucks, okay, und jetzt mache ich einen Online-Shop oder ich verkaufe sogar in all meinen Starbucks, verkaufe ich einfach ungerösteten Kaffee.
Ja, super cool. Herzlich willkommen. Also witzigerweise gerade mit Howard Schultz. Ich meine, das ist echt ein Vorbild. Der Typ ist eine Sensation. Ich habe mit dem gesprochen und habe dem unser Geschäftsmodell gepitcht, weil, also wenn man so einen Gamechanger in so einer Branche aufbaut, dann kommt man dazu, mit spannenden Leuten zu sprechen. Und glücklicherweise waren da einige dabei. Auch auf der Kapselseite haben wir solche Gespräche geführt. Und klar sagen die, ey, Wahnsinn, wir haben euch auf dem Schirm. Das ist super spannend. Was macht ihr eigentlich, wenn wir das jetzt machen? Weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind da hingefahren und haben denen unsere Prototypen geschenkt und gesagt, hier, schaut euch die an. Schaut euch die an und baut so ein Ding. Ja, schaut euch die an, baut so ein Ding, baut euren Kaffeehandel online auf und bringt die Farmer dazu, an Konsumenten direkt zu verkaufen. Sagen die, warum willst du denn, aber das verstehe ich jetzt nicht, wieso ihr seid, ihr müsst doch was dagegen haben. Ihr müsst doch Angst vor uns haben. Sagen wir, wieso denn? Wieso sollen wir denn Angst vor euch haben? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das Gegenteil ist doch der Fall. Super cool, wenn ihr auch an den Farmer, vom Farmer direkt an die Konsumenten verkauft, weil dann seid ihr nämlich out of the game. Was macht denn ein Starbucks? Ein Starbucks ist ein Röster. Starbucks ist ein Röster und eine Kaffeekette. Die rösten ihren Kaffee, die verticken den an Leute auf der Straße, die bereit sind, für 4,50 Euro irgendwie einen Latte Macchiato zu kaufen.
Da mag ich, was machen die denn, wenn sie jetzt nicht mehr rösten? Weil, also ich hatte noch nie persönlich die Gelegenheit, mit Howard Schultz zu sprechen. Ne? Ich habe den aber schon mehrfach in sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Interviews gesehen. Und er hat mal gemeint, er ist nicht im Kaffeegeschäft, sondern er ist im Leutegeschäft, im People's Business. Das bedeutet, was Starbucks eigentlich verkauft, ist die Atmosphäre. Du kannst da drin sitzen, du kannst im Internet surfen, du kannst da dieses ganze Gefühl, was dazugehört. Das ist das, was Starbucks eigentlich verkauft. Kaffee ist dazu nur ein notwendiges Produkt.
Total, sehe ich genauso. Und übrigens, das ist bei Nespresso nichts anderes. Bei Nespresso ist Kaffee auch nur so das Übel in dem Produkt. Eigentlich ist es Convenience, was sie verkaufen. Hast du völlig recht, genau so ist es. Und das ist bei uns ähnlich. Bei uns ist Kaffee auch nicht das Übel, sondern im Gegenteil, das ist unser Produkt, was wir wirklich in den Vordergrund stellen, weil es eben direkt vom Farmer kommt. Aber eigentlich ist es nur dazu da, was vom Farmer direkt an Konsumenten verkaufen zu können. Und nochmal, was macht denn ein Röster, ein Daimler, ein Nespresso, ein Starbucks, wenn er nicht mehr röstet, ein Jakobs, wie auch immer, wenn die nicht mehr rösten, weil sie plötzlich Rohkaffee verkaufen, direkt vom Konsumenten an Leute, die zu Hause ihren Kaffee rösten, dann sind die out of the game. Und
Das
die haben dann ja
bedeutet,
nichts mehr
ihr
zu
seid
tun.
weder gefährlich für Nespresso noch für Starbucks, aber sehr wohl für Tchibo und Jacobs und Co.
Also gefährlich sind wir im Moment überhaupt nicht. Ja. Gefährlich ist leider wirklich eher ja, irgendwie die Zeit, weil wir wirklich jetzt mal Gas geben müssen, mit den Maschinen auf den Markt kommen müssen und eben diese Pre-Order jetzt auf Kickstarter von euch allen einsammeln müssen, damit wir zeigen können, dass es funktioniert. Aber klar, also wenn wir erfolgreich sind und irgendwie jetzt 50% der Konsumenten sagen, ich will nicht mehr vorgerösteten Kaffee kaufen, sondern ich will Rohkaffee kaufen und den selber rösten, weil der einfach viel geiler schmeckt und das ein totales Erlebnis ist und das ist so easy. Und ich habe den Farmer, von dem ich kaufen kann deswegen nachhaltig konsumieren. Dann sind sowohl Tchibo als auch Daimler, als auch Starbucks, als auch Nespresso, ja, werden das nicht cool finden, sondern müssen dann aufschwenken. Die müssen ja dann auch grüne Bohnen machen. So genauso wie, was ist denn mit Jacobs beispielsweise? Ich meine, Jacobs ist ein klassischer sozusagen Ziegelstein-Manufakteur. Was bauen die? Die bauen eigentlich die fetten, dicken Steine, die du im Supermarkt kaufen kannst, mit denen du dich erschlagen kannst. Also diese vorgerösteten, gemahlenen, eckigen Fundpackungen, die irgendwie kistenweise, palettenweise in Startups reingetragen werden, weil es der billige Weg ist, billigste Weg ist, sich die Dröhnung zu geben.
Das war ein hartes Wortspiel
Ja,
mit Jakobs Krönung, okay?
ach, da habe ich gar nicht dran gedacht. Nein, aber ich meine, seriously, das ist doch einfach der, so ist doch im Moment, so funktioniert der Handel gerade, ja? Genauso ticken die Leute, und wenn du für irgendwie 3,50 € deinen Kaffeepfund kaufst, gehörst du dazu. So, und was ist jetzt Phase, wenn wir das aufrollen und sagen, nee, wir machen das jetzt direkt und wir wollen, dass das vom Farmer direkt kommt und dass das online gekauft wird, dann haben wir eigentlich gar keine Möglichkeit, als das auch zu machen, weil eben der Markt sich verändert hat. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel, warum das so sein wird, vorausgesetzt, wir sind erfolgreich. Im Moment, wie gesagt, sind wir keine Gefahr für die, die nehmen uns gar nicht. Also ich glaube schon, dass sie uns wahrnehmen, weil die auf unsere Keywords betten zum Beispiel. Also bei Google kannst du ja mal sehen, wer deine Keywords kauft. Und also unsere Marke von denen gekauft, finde ich schon eine Frechheit, aber why not? Was ist denn mit den Kapseln gewesen? Ich meine, Nespresso ist in den Markt gekommen mit diesen Kapseln 1985. Dann haben die 20 Jahre gebraucht, erfolgreich zu werden. Warum übrigens? Das steht uns nicht bevor, damit ihr alle da draußen nicht glaubt, dass ihr erst in 20 Jahren eure Maschine bekommt. Sie hatten erst keinen George Clooney für die Werbung und sie hatten aber vor allen Dingen auch kein Internet. Es gab einfach 1985 noch kein Internet. So. Und heute gibt es das Internet. Das heißt, wir können auf Kickstarter unsere Maschine online an die ganze Welt verkaufen. Das konnte Monsieur Jean-Paul Garrier, der Erfinder von Nespresso, 1985 nicht. Sondern der musste sich irgendwie ausdenken, verdammte Axt, wie kriege ich das Ganze jetzt über ein, und das ist ganz witzig, wie die das gemacht haben, über ein Büro-Liefer-Versandkatalog-System, also so der Neckermann, ja, schlechtes Beispiel, diesen Pleite, obwohl, nee, gutes Beispiel, für irgendwie Büro-Equipment. So haben die das gemacht. Und dafür haben die halt dann irgendwie 20, 30 Jahre gebraucht. 2006 so ungefähr ist Nespresso dann erstmalig irgendwie erfolgreich geworden. Ich glaube, 2007 wurde, oder 2005 oder so, wurde George Clooney gesigned vom Vorstandsvorsitzenden Bersenbrügge damals. Und ja, super abgefahren, weil was hat Jakobs jetzt gemacht? Die bauen in Berlin oder haben in Berlin aufgebaut ein Werk für Kapseln. Ich meine, schieß mich tot. Was machen die? Die produzieren Kapseln. Wir wollen auch. Also me too. Ganz einfach. 400 Mitarbeiter im Werk von Jakobs in Berlin produzieren Kaffee, also Röstkaffee und Kaffee, Röstkaffee, Kapseln. Wenn wir jetzt erfolgreich sind mit Rohkaffee übers Internet, direkt vom Farmer an Konsumenten, dann haben die 400 Leute ein Problem mit ihrem Job und das tut mir wahnsinnig leid, so verändern sich aber leider die Märkte. Aber Jacobs muss ja auch dann das machen. Das heißt, das ist dann, die machen das dann auch und werden dann auch sich irgendwie einen Maschinenhersteller suchen, der so eine Röstmahl-Brühmaschine machen kann. Vielleicht gibt es inzwischen dann eine Röstmahl-Espresso-Maschine. Ja, die müssen ja dann umschwenken, weil es wäre dann keiner mehr, wenn wir erfolgreich sind und den Markt verändert haben, es wäre dann keiner mehr vorgerösteten Kaffee haben. Finde ich eh all vorgerösteter Kaffee. Aber gut, so ist der Gang der Zeit, wenn so ein Markt sich verändert. Ich glaube, der Kapselmarkt, diese First Wave Coffee hat es gezeigt, und die die Third Wave Coffee jetzt mit den ganzen Röstcafés in den Straßen, in allen Szenebezirken, ob Schwabing oder Berlin-Kreuzberg ist, ich meine, das ist ja schon ein deutlicher Trend in die Richtung. Ja? Das ganze Rösten verlagert sich eben wieder zurück von dem globalisierten, industrialisierten Massenröster, der irgendwie in seiner 10 Millionen Euro teuren 15-Tonnen-Maschine in 50 Sekunden bei 2000 Grad, das sind 1000 Grad, aber immerhin, einen Kaffee kaputt macht, verlagert sich wieder zurück zu Qualitätskaffee, zu kleinen Röstungen, zu Rösten vor Ort, zum Röstmeister, zum Probatröster, zu den Sachen, die du kennst, wenn du an gemütliches Kaffee denkst. Ist ja auch viel cooler als irgendwie diese Ziegelsteine, die die Leute in die Startup reinschleppen, weil sie es nicht anders finanzieren können.
Äquivalent zu den zwei kleinen Cafés, die ich hier in Frankfurt vorher genannt habe, also zum Beispiel Backer und Stern. Ne?
Ja.
Okay.
Genau.
Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gemeint, du hast vor Howard Schultz gepitcht. Jetzt ist natürlich die Frage, die für mich kommt, hat der denn in euch investiert?
Nein.
Ah, schade.
Ja, wirklich.
Und jetzt die Frage, warum nicht? Immerhin hättet ihr da Starbucks in der Hinterhand. Und heute habe ich gerade mal geschaut, 59 Milliarden Marktkapitalisierung, das ist schon mal, ja, das ist eine Hausnummer.
Ja, gut, da brauchen wir, wie gesagt, 2 Jahre für. Aber, nee, Quatsch. Also, klar, wäre das irgendwie witzig und super geil. Und jeder träumt davon, dass er irgendwie so einen Mentor an seiner Seite hat, der ihm quasi wie so ein Mäzen irgendwie unter die Arme hält und schau. Und das dann irgendwie wuppt. Aber, also, wo ist denn das so wirklich? Ja, ich meine, hatte Howard Schultz so einen? Glaube ich nicht. Hatte irgendwie Steve Jobs so einen? Glaube ich auch nicht. Ich bin nicht Howard Schultz und ich bin auch nicht Steve Jobs und ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwann mal werden werde. Also ich halte es sogar eher für komplett ausgeschlossen. Aber Fakt ist doch, man ist auf sich allein gestellt und sollte sich nicht auf irgendwelche Leute verlassen, weil du weißt nie, was die für Intentionen haben. Ich finde den Typen beeindruckend, ich finde den sensationell. Ich finde übrigens auch den Nespresso-Vorstandsvorsitzenden oder inzwischen ist der Nestle-Vorstandsvorsitzende sensationell. Das sind alles so coole Leute. Ich meine, die arbeiten in irgendwie DAX-Unternehmen und sonstigen riesigen Firmen und haben Markenwerte kreiert, die sind unglaublich. Gar keine Frage. Aber das wäre ja nicht mehr David gegen Goliath, wenn ich jetzt den Typen nehme und mich auf dessen Kutsche setze und über den Acker fahre. Also das ist dann irgendwie nicht mehr dasselbe, sondern das bleibt nach wie vor beim kleinen Startup gegen alle.
Sehr schön. Euer kleines Startup fährt, wie du schon gesagt hattest, die größte Kickstarter-Aktion in Europa bisher.
Ja, also Kickstarter funktioniert ja so, dass du, wie gesagt, keine Unternehmensanteile verkaufst, sondern dass du das Produkt verkaufst. Und bei uns ist es eben unsere Röstmalbrühe-Kaffeemaschine in verschiedenen Packages. Schaut euch das an auf Kickstarter wirklich und backt uns sofort, kauft unsere Kaffeemaschine jetzt, unterstützt uns damit. Und das Geld, wie gesagt, wird nur abgebucht, wenn Funding Goal zustande kommt. Größtes Funding Goal deswegen, weil ja, es wirklich, wenn wir da jetzt ein anderes Funding-Goal eingestellt hätten, deutlich tiefer, dann würde das nicht glaubwürdig sein, weil wir müssen halt eine Maschine bauen und eine Maschine baut man halt nicht mit 20.000 Euro. Das geht halt nicht. Ist halt einfach so. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich mache lieber gar nicht, als dass ich es irgendwie mit irgendwie einer kleinen Funding-Summe probiere. Deshalb haben wir uns dieses Ziel so hoch gesteckt. Das ist fast grenzt an Selbstmord. Ist aber der einzige Weg, um das zu machen. Mein Team schüttelt hier gerade den Kopf. Was erzählt er da wieder für einen Quatsch? Nein, ist natürlich kein Selbstmord. Wir werden es schaffen und wir werden alle zusammen den Kaffeemarkt revolutionieren. Ja, ist wirklich so. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen, weil nur so können wir vom Kaffeebauern, und das ist ein Trend, das ist cool, das ist nachhaltig und das ist der einzige Weg, um diesen Kaffeemarkt mal ein bisschen aufzumischen. Nur so können wir vom Kaffeebauern direkt Rohkaffee an den Konsumenten liefern und den frischesten Kaffee überhaupt ermöglichen und genießen. Kickstarter in Europa, bisher ich glaube 2 Dutzend Projekte oder sowas wurden aus Europa heraus Kickstarter gemacht. Da hat der eine oder andere auch mal irgendwie 100.000 oder sowas geraced, aber Funding Goal mäßig waren die immer irgendwo bei 10.000, 15.000. In USA ist es ein bisschen anders. In USA, ich meine, Kickstarter hat inzwischen 1 Milliarde Dollar geraced, das musst du dir mal geben, das ist so krass, 1 Milliarde Dollar und davon ja natürlich mainly fast ausschließlich USA-Projekte und die ganzen großen, so die 3D-Drucker und irgendwie, keine Ahnung, wer da noch so unterwegs war, diese Pebble Watch und diese ganzen geilen Sachen, die da irgendwie Millionen in Funding bekommen haben, inklusive irgendwelcher Filme und vor allen Dingen auch Games und Apps, die sind alle aus den USA gekommen. Und wir sind jetzt das Erste, was sozusagen die Roots in Deutschland hat. Und Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Berlin kommt. Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass Europa kommt, dass wir den USA nichts nachstehen. Und wie cool ist es, wenn wir diese Kampagne erfolgreich gefahren haben und ihr alle uns supportet habt? Danach wisst ihr alle, wie Kickstarter funktioniert und danach seid ihr der Sache deutlich aufgeschlossener gegenüber und innovativer als, ja, klingt jetzt gemein, aber als ihr es davor wart. Also ab auf Kickstarter und unsere Kaffeemaschine kaufen.
Wie hoch ist denn euer Fundraising-Goal bei Kickstarter?
135.000 Dollar.
Lieben Dank, Hans, an dich. Viel Glück eurem Bonner Werde-Team. Und wir werden natürlich weiter über euch berichten, wie es so läuft, vielleicht nach Ende der Kickstarter-Kampagne.
Cool.
Und wir stellen natürlich unseren Hörern sehr, sehr gerne auch alle Links hier online zur Verfügung.
Perfekt. Ich schicke sie
So,
dir. Vielen herzlichen
ganz
Dank.
kleinen Moment und zack, jetzt.